Breitband, Medien und Meinungen.
Die Themen, die uns in dieser Woche sonst noch so beschäftigt haben, mit und von Tim Wiese. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Markus.
Zum Beispiel hat ja der Presserat nachgebessert. Du hast ja schon mal im März über die Änderung des Pressekodex berichtet. Da ging es um die Nennung der Herkunft von Straftätern. Die sollte, so hieß es damals, nur erfolgen, wenn ein begründetes öffentliches Interesse besteht. Das ist ja eine sehr schwammige Formulierung, die damals auch kritisiert wurde. In dieser Woche hat der Presserat jetzt reagiert und ist konkreter geworden. Was hat sich denn getan?
Ja, du hast es gesagt, es gab eine große Diskussion deswegen. Viele haben sich gefragt, wo bitteschön fängt denn dieses öffentliche Interesse an und wo hört es dann wieder auf? Deshalb hat der Presserat jetzt die Richtlinie um Leitsätze ergänzt, um Journalistinnen und Journalisten konkrete Beispiele an die Hand zu geben. Da wird auch die Kölner Silvesternacht von vor anderthalb Jahren angeführt. Da hätte ein begründetes öffentliches Interesse bestanden, weil die Straftaten aus einer größeren Gruppe heraus von Menschen gleicher oder ähnlicher Herkunft begangen wurden. Auch bei besonders schweren oder außergewöhnlichen Straftaten sei die Nennung der Zugehörigkeit der Täter angebracht. Hier wird der Anschlag auf den Bus von Borussia Dortmund genannt. Oder wenn es um Drogenhandel von Mitgliedern einer bestimmten Gruppe geht oder Clanstrukturen erst gewisse Verbrechen überhaupt ermöglichen. Stichwörter Ehrenkodex und Solidaritätszwang. Das sind einige Punkte. Ein Link zu allen Leitsätzen mit weiteren Beispielen gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Grundsätzlich soll aber gelten, dass die ethische oder religiöse Zugehörigkeit in der Regel nicht genannt wird, weil die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Vielleicht ist es aber auch nochmal wichtig zu sagen, der Pressekodex, das ist jetzt ja kein Gesetz, also spricht auch keine Verbote aus.
Das heißt aber auch sozusagen, wir als Journalisten können jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, das hat der Presserat so und so und schon, sondern wir müssen nach wie vor abwägen.
Genau, und es gibt da auch noch eine Hilfestellung vom Presserat mit auf den Weg. Er schreibt nämlich, stets hilfreich ist es, wenn Leser die Entscheidung der Redaktion aus dem Beitrag selbst heraus nachvollziehen können.
Das wiederum kann ich nachvollziehen. Wenig hilfreich dagegen ist für viele das geplante Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so ein schöner Name. Die große Kritik an dem Entwurf von Justizminister Heiko Maas war hier auch mehrfach schon Thema. Betreiber von Internetplattformen sollen ja verpflichtet werden, innerhalb von 24 Stunden offensichtliche Hasskommentare und Falschmeldungen zu löschen. Sonst droht ihnen ein Bußgeld in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro. Und viele sehen da die Meinungsfreiheit in Gefahr, weil private Akteure ja dann über die Zulässigkeit von Inhalten auf ihren Plattformen entscheiden sollen. Und dann ist die Befürchtung, na gut, dann wird lieber zu viel gelöscht, dann ist man lieber übervorsichtig, weil man will sich ja keinen juristischen Ärger einhandeln und dann diese 50 Millionen Euro zahlen. Mhm. Nun hat der Professor für Medienrecht Marc Liesching diesen Entwurf auseinandergenommen. Er stellt sogar die ganze Grundlage des Gesetzes in Frage. Wie das denn?
Ja, der Medienrechtler kritisiert, dass für die angebliche Notwendigkeit des Gesetzes eine wenig aussagekräftige Studie herangezogen wird. Eine Untersuchung nämlich von Jugendschutz.net. Die haben geschaut, wie schnell Twitter, Facebook und YouTube gemeldete strafbare Inhalte überprüfen und löschen. Allerdings ging es dabei immer nur um zwei Straftatbestände, nämlich Volksverhetzung und die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht aber 22 weitere Straftatbestände vor. Das heißt, wahrscheinlich liegen dem Bundesjustizministerium gar keine Erkenntnisse vor, wie lasch oder gewissenhaft in den anderen Fällen die Kontrolle bei den Portalen funktioniert hat. Der Medienrechtler fragt sich deshalb, auf welcher juristischen Sorgfalt die Erkenntnisgrundlagen zu dem Entwurf beruhen.
Man möchte beinahe meinen, man möchte vom Gesetzgeber verlangen, dass er genauso sorgfältig ist, wie es er von den Netzwerkbetreibern irgendwie jetzt fordert. Interessant könnte vielleicht auch noch sein, dass es eine neue EU-Untersuchung gibt. Dort wurde dieses Löschverhalten von Plattformbetreibern nämlich überprüft. Mit welchem Ergebnis?
Facebook, Twitter und YouTube löschen doppelt so viele beanstandete Beiträge wie noch vor 6 Monaten. Besonders rigoros fällt übrigens die Reaktion auf aus Deutschland gemeldete Hasskommentare aus. Da kann man auch nur sagen, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Ne? Von ihnen wurden 80% gelöscht. Allerdings in 4 von 10 Fällen haben sich die Betreiber der Plattform EU-weit gar nicht gezuckt. Insgesamt hat Facebook bei dem Vergleich am besten abgeschnitten.
Na, wenn wir mal schauen, was damit passiert und wie das Netzwerk durchgesetzt wird. Ich hätte jetzt ganz zum Ende, Tim, noch eine kleine Frage. Hättest du vielleicht noch eine Zeit für ein kurzes Kaffee für?
Ja, die Zeit, die bleibt auf jeden Fall. Denn zu der wirren Buchstabenkombi aus einem Tweet von Donald Trump ist ja mittlerweile eigentlich alles gesagt und geschrieben worden. Vielleicht ganz kurz für alle, die Trump auf Spam gesetzt haben oder Medienfasten betrieben haben in der letzten Woche. Also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat Donald Trump getwittert, despite the negative press, Covifi. Ja, und das Ganze stand dann 6 Stunden online. Jeder hat sich dann betroffen gefragt, was wollte uns damit jetzt wieder sagen? Und da gab es eben verschiedene Antwortmöglichkeiten und kreative Lösungsvorschläge, was das bedeutet. Das Portal media.de hat ausgewertet, dass der Covifi-Tweet übrigens der erfolgreichste von Trump, also mit der größten Reichweite in den letzten 3 Monaten war.
Und ich glaube ja tatsächlich, das ist kein Zufall, weil auch wenn ich jetzt Spielverderber bin, es gab danach einen Tweet von jemand, ich habe den nur gesehen, ich habe nicht mehr die Quelle leider vor Ort, aber der meinte so ungefähr, okay, 54 Millionen Mal wurde Covifi erwähnt, 2,5 Millionen Mal der Ausstieg aus dem Klimaabkommen von Paris und vielleicht war das tatsächlich dann so der Plan irgendwie. Ja. Über diese kreativen Erklärungsversuche können Sie übrigens abstimmen unter @breitband bei Twitter. Wir haben da eine kleine Abstimmung vorbereitet.
Mein Favorit ist ja der Rechercheerfolg, muss man an dieser Stelle sagen, vom Kollegen Arndt Zeigler. Er hat nämlich das Sammelbildchen eines Fußballers ausgegraben und getwittert. Und dieser Mann, der heißt tatsächlich Emmanuel Covifi.
Unfassbar. Ja. Und vielen Dank für diese Medienmeinungen und Covifis, Tim Wiese. Wenn Sie die passenden Links und Erklärungsversuche nochmal selber anklicken wollen, das können Sie gerne unter breitband.deutschlandfunkkultur tun. Das ist unsere Seite. Dort finden Sie auch den nächsten Track, den wir jetzt auch hier hören, nämlich Gnomisch des indischen Produzenten Louis Scholes. Den gibt es da auch zum Download.